Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema wird Bodhicitta sein, der Zustand des Erwachens. Wir haben bis jetzt uns die vier Betrachtungen des Nandro angeschaut. Einmal den Aspekt der kostbaren menschlichen Geburt. Dann haben wir uns den Aspekt der Vergänglichkeit angeschaut. Die dritte Betrachtung war das Leid im Samsara, wenn ihr euch erinnert. Dann haben wir uns das ganze Rad des Samsara betrachtet. Der vierte Aspekt war das Gesetz von Ursache und Wirkung. Diese vier Betrachtungen stehen ganz am Anfang vom Nöndro und haben so die Funktion, die Motivation für die eigene Praxis entstehen zu lassen. Ich habe jetzt hier ein Buch von Karl Eugen Neumann mitgebracht. Ein paar Reden, die er 1895 oder so in der Größenordnung übersetzt hat. Also es ist einer der Klassiker, der einen Großteil des Pali-Kanons Ende des 19. Jahrhunderts ins Deutsche übertragen hat. Er selbst war Wiener und hat mit seinen Übersetzungen die ganzen 20er Jahre wesentlich beeinflusst. In dem Sinne, die buddhistische Szene, die sich in den 20er Jahren gegründet hat im deutschsprachigen Raum, hat sich hauptsächlich auf seine Übersetzungen begründet. Und damit hat er im deutschsprachigen Raum den Theravada-Buddhismus sehr bekannt gemacht. Es gibt inhaltliche Fehler, aber es war erstmal eine ziemliche Leistung. Und er steht symbolisch für den Theravada. Das ist die buddhistische Richtung, die heute in Sri Lanka, Thailand, Burma praktiziert wird, die sich auf die älteste Textsammlung bezieht, also den Pali-Kanon, wo man davon ausgeht, dass dieser Lehransatz den Lehren des historischen Buddha, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, am nächsten kommt. Diese vier Betrachtungen sind nichts anderes als ein Aspekt dieses Ansatzes. Wir haben im Theravada zwar nicht explizit die menschliche kostbare Geburt, aber das Thema ist natürlich dort im Raum. Wir haben explizit Samsara, das Leid, wenn ihr euch erinnert, die vier edlen Wahrheiten des Leidens. Wir haben explizit die Vergänglichkeit, dass sich die ganzen Dinge ändern, Anicca. Und wir haben explizit Karma, das Gesetz von Ursache-Wirkung, was uns die Möglichkeit gibt, moralisch so zu handeln, dass wir bestimmen können, welche moralischen Folgen wir durch unser Handeln ernten wollen in Zukunft. Das heißt, wenn wir heilsam handeln, entsprechend der fünf Sila, also der ethischen Grundhaltungen innerhalb des Theravada, das Karma besteht dann darin, dass dann auch heilsame Auswirkungen wir erfahren. Wenn wir unheilsam handeln, steht die Idee, dass wir unangenehme Folgen ernten. Das ist klassisches Theravada. Ab dem 1. Jahrhundert kam dann in Indien eine neue Entwicklung hinzu. Es sind Texte aufgetaucht, die sich schwerpunktmäßig mit der Leerheit beschäftigten, mit Shunyata, also mit dem Aspekt, was im Theravada Anatta genannt wurde, also nicht ich. Innerhalb dieser Diskussion ist dann dieser Aspekt mit dem Begriff Leerheit benannt worden, wobei Leerheit oder Leer sich immer auf ein existentes, abgetrenntes Ich bezieht. Die bekannteste Mahayana-Schule im Westen ist das Zen, was sich im 5. Jahrhundert nach Christus in China begründet hat und dann im 11. Jahrhundert nach Japan weiterging. Ein wesentlicher Aspekt, der von diesem Ansatz, der sich Mahayana nennt, Maha ist groß und Jana ist das Fahrzeug und das war eine Selbstbenennung, weil sie gesagt haben, dass unsere Methodenvielfalt viel größer ist als diese engmaschige Geschichte im Theravada. Sie haben abwertend diese alten Ansätze Hinayana genannt, kleines Fahrzeug. Das bezog sich hauptsächlich darauf, dass die Hauptpraxis von den Mönchen durchgeführt wurden. Und die Mönche wurden ordiniert und mussten 226 Gelübde übernehmen. Das heißt, das war sehr, sehr spezialisiert. Die Funktion der Laien war eigentlich die, den Mönch und Nonnensangha finanziell zu unterstützen, um damit positives Karma anzuhäufen und um im nächsten Leben eine günstigere Wiedergeburt zu erreichen, um dann also auch spirituell praktizieren zu können. Und das war in dieser Lesart erstens, dass man als Mann wiedergeboren wurde und zweitens, dass man so günstige Umstände hatte, dass man in den Mönchsangha eintreten konnte. Das war die Idee des Hinayana bzw. des Theravada, wobei, wenn man genau ist, gab es klassischerweise 18 verschiedene Hinayana-Schulen. Eine der Schulen war das Theravada, das ist aber die Schule, die überlebt hat. Alle anderen Schulen sind ausgestorben. Deswegen muss man den Begriff Hinayana mit Vorsicht genießen, weil er abwertend gemeint ist. Die Selbstbenennung der einzig überlebenden Schule dieses Ansatzes ist das Theravada. Und da muss man sich bewusst sein, dass es nur eine Schule von diesen vielen verschiedenen Schulen war. Das andere Hauptkriterium des Mahayana, neben der intensiven Beschäftigung mit der Leerheit, war die Idee, dass man nicht nur für sein eigenes Wohl praktiziert, sondern dass man zum Wohle aller Wesen übt. Diese Einstellung, das wurde zumindest aus der Mahayana-Perspektive so formuliert, hat sich von der Haltung der Theravadins in der Weise abgegrenzt, dass den Theravadins vorgeworfen wurde, dass die nur für ihr eigenes Wohl praktizieren und die anderen ihnen ziemlich wurscht sind. Das war die Unterstellung des Mahayana oder der Mahayana-Anhänger. Man findet bei allen neu entstehenden buddhistischen Schulen immer Argumente, warum, oder man musste sich ja immer rechtfertigen, warum hat man was Neues begründet, einen neuen Ansatz, und das ging meistens über die Abwertung der anderen Ansätze. Was aber bleibt, ist der Fokus auf dieser inneren Haltung zur Praxis hin, das heißt also die Motivation, dass es nicht nur um mein eigenes Wohl geht, sondern dass ich sehr wohl praktiziere, um allen anderen Wesen auch bei ihrer eigenen Entwicklung zu helfen. Das ist der nächste Schritt im Nöntro. Also das letzte Mal hatten wir uns ja das Thema Hingabe und Zuflucht angeschaut. Das ist auch noch klassisch Theravada. Der Eintritt in das buddhistische Training passiert immer mit der Zuflucht zu den drei Juwelen, also zum Buddha, Dharma, Sangha. Der nächste Schritt ist eine Zeile hier im Nöntro, diese Bodhicitta-Praxis beschreibt. Ich lese es nochmal zusammen mit der Zuflucht, weil es ist ein Absatz. Bis zu meinem Erwachen und dem Erwachen aller Wesen nehme ich Zuflucht zu den drei Wurzeln oder Juwelen. Um Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen zu erreichen, entwickle ich Bodhicitta als Motivation, Handlung und im höchsten Sinne. Das sind jetzt drei sehr interessante Aspekte. Und auf diese drei Aspekte möchte ich heute näher eingehen, weil die auch die Grundlage sind für diesen speziellen Ansatz der Sterbebegleitung, der also von der Christy Longacre und von Sokyal Rinpoche publiziert wurde. Wir haben einmal den Begriff des Bodhicitta. Dort wird unterschieden in ein sogenanntes relatives Bodhicitta. Und ich lege das jetzt einfach mal hier auf. Bodhicitta ist allen Mahayana-Schulen gemeinsam. Das ist auch dem tibetischen Buddhismus die Basis. Und dann geht der tibetische Buddhismus noch einen Schritt weiter, wobei auch hier die Frage des richtigen Begriffes ins Spiel kommt. Den tibetischen Buddhismus gibt es in der Weise gar nicht, weil tibetisch ist ja eine lokale Zuordnung. Richtiger ist Vajrayana. Das ist die Tradition, die ab dem 7., 8. Jahrhundert in Indien entstanden ist, in der Auseinandersetzung mit dem Hinduismus, die viele Ideen vom Hinduismus übernommen haben, viele Meditationstechniken vom Hinduismus übernommen haben, besonders die Techniken mit den Visualisationen und, was ich das letzte Mal ja auch schon erwähnt habe, die Technik mit den inneren Energien zu arbeiten. Als Symbol habe ich das Buch von Patrol Rinpoche dazu gelegt. Das sind die drei großen historischen Entwicklungen innerhalb des Buddhismus. Wir schauen uns jetzt in diesem Sterbebegleitungsansatz die unterschiedlichen Aspekte an. Wir sind immer noch hier auf der Mahayana-Ebene. Das heißt, es gibt einmal das relative Bodhicitta. Und relativ und absolut bezieht sich auf die zwei Wahrheiten, die auf Nagarjuna sich beziehen. Die relative Sicht, das ist die Sicht, in der wir die Welt dualistisch wahrnehmen. Und dann gibt es die absolute Sicht, das ist die Sicht, in der wir die Nichtgetrenntheit der Dinge wahrnehmen. Beide Sichtweisen sind zwei Seiten einer Medaille, die gehören beide zusammen. Das relative Bodhicitta differenziert sich einmal in das Bodhicitta der Absicht, dass ich überhaupt anfange zu praktizieren. Wenn ich erstmal Zuflucht genommen habe, dann ist das erstmal okay, aber damit ist noch keine konkrete Praxis mit verbunden. Jetzt gibt es drei Übungen, die uns zu dieser inneren Haltung, dass wir zum Wohle aller Wesen praktizieren, hinführt. Das ist einmal die Übung, andere als wichtiger betrachten als man selbst. Dann sich selbst als andere setzen. Das ist, also für die, die vielleicht schon ein bisschen weitergelesen haben, das ist die Übung des Tonglen, das machen wir im Kurs auch noch. Und dann andere als gleich zu einem selbst betrachten. Wenn man diese innere Haltung von Bodhicitta entwickelt hat, dann kommt die Umsetzung des Bodhicitta. Da gibt es jetzt auch ein Begriff, den es auch schon im Pali-Kanon gibt. Auch das ist nicht originär neu, nur der Schwerpunkt ist neu. Das heißt, das ist die Beschreibung der praktischen Umsetzung der spirituellen Praxis im Mahayana. Im Theravada, wenn ihr euch erinnert, gibt es den achtfachen Pfad. Äquivalent gibt es im Mahayana die Paramitas. Da sind einige Aspekte ähnlich wie beim achtfachen Pfad, aber mit einer bisschen anderen Gewichtung. Aber im Prinzip ist es ziemlich ähnlich. Es gibt einmal den Aspekt der Großzügigkeit, dann ethisches Handeln. Das ist alles noch Theravada. Dann Geduld, also Training in Geduld, Training in Anstrengung, Training in Konzentration. Und der letzte Aspekt ist die Weisheit. Das ist auch nicht wirklich neu, die Zusammensetzung ist ein bisschen anders. Jetzt hatten wir angefangen mit dem relativen Bodhicitta und dann gibt es natürlich auch ein absolutes Bodhicitta. Jetzt schauen wir uns diese einzelnen Aspekte ein bisschen genauer an und zwar, wie sie jetzt zusammenarbeiten. Relativ ist bis zu dem Punkt von Weisheit ist der ganze erste Teil. Und wenn man den aus dieser Perspektive sich anschaut, dann ist das alles noch im dualistischen Ansatz. Ich praktiziere, um irgendwo hinzukommen. Das Interessante an dem Ansatz von Christie, also von Sokal Rinpoche, ist, dass er nicht von außen nach innen gelehrt hat, sondern von innen nach außen. Er hat eigentlich unten angefangen, und zwar bei der absoluten Sicht, und hat sich von der absoluten Sicht nach außen gearbeitet. Absolutes Bodhicitta ist nichts anderes als die Natur des Geistes. Wenn ihr euch erinnert, dass die Grundanweisung für den Moment des Todes darin besteht, dass man in der Natur des Geistes ruht und das klare Licht, das in dem Moment, wenn die äußeren und inneren Sterbeprozessen zu Ende kommen, was dann aufscheint, dass man dieses klare Licht als eigene Natur wiedererkennt. Das meint mit absolutem Bodhicitta. Es ist die Natur des Geistes und die Natur des Geistes ist nichts anderes als die Buddha-Natur. Das heißt, unsere innerste Essenz, unser innerstes Gutsein, was vollkommen frei ist von dualistischem Wahrnehmen, von dualistischem Denken, was frei ist von jedem Makel. Das Bild dazu ist wie der Himmel, weit und offen, in dem alle möglichen Dinge auftauchen können, aber was nicht von den auftauchenden Dingen irgendwie verschmutzt wird. Er lehrt aus dieser Sicht des Absoluten, also aus der Sicht der Natur des Geistes. Man kann jetzt alle diese unterschiedlichen Aspekte der Paramitas kann man aus der Sicht des Natur des Geistes interpretieren. Vielleicht noch was zum Wort Paramita. Übersetzt heißt es nichts anderes als zum anderen Ufer übersetzen. Das heißt, das sind die Techniken oder das Training, um vom unseren Ufer, an dem wir uns befinden, das heißt von unserem dualistischen Wahrnehmen, von unseren leidhaften Zuständen, auf das andere Ufer übersetzen zum Zustand der Leidfreiheit, des Glücks, der inneren Freude. Auch dieses Bild ist ein Bild, was wir im Pali-Kanon schon kennen. Dort hat der Buddha seine Lehre oft als Floß genannt, vom einem Ufer über das andere überzusetzen. Das heißt, auch dieser Begriff ist nicht wirklich neu. Wenn man dieses ganze relative Bodhicitta aus der Perspektive des absoluten Bodhicitta sich betrachtet, dann macht dieser Spruch von Nagarjuna, dass die Essenz von Shunyata ist Mitgefühl. Weisheit und Mitgefühl gehört untrennbar zusammen. Das ist eines der Lieblingsbegriffe des Dalai Lama. Er spricht immer von der Untrennbarkeit von Weisheit und Mitgefühl. Sein Bild ist die Flügel eines Vogels und ein Vogel kann immer nur fliegen, wenn er zwei Flügel hat. Mit einem Flügel kann man nicht fliegen. Ich möchte einen Text von einem, ich bin mir jetzt unsicher, ob das ein indischer Lehrer war oder schon ein tibetischer, Saraha. Ohne Mitgefühl führt die Sicht von Shunyata euch niemals auf den höchsten Pfad. Doch wenn ihr nur über Mitgefühl meditiert, bleibt ihr in Samsara. Wie kann das Befreiung sein? Wer jedoch beides besitzt, bleibt weder im Samsara noch in Nirvana. Wenn ihr nur Shunyata habt, fehlt euch die konkrete Umsetzung im Alltag, das Mitgefühl. Wenn ihr nur das Mitgefühl habt, bleibt ihr in der Dualität haften und kommt nicht zur absoluten Sicht, also zur Non-Dualität. Erst wenn ihr beides miteinander verbinden könnt, und das ist eine typische Formulierung aus dem Mahayana, Wer jedoch beides besitzt, bleibt weder in Samsara noch in Nirvana. Das meint, dass ihr jenseits der dualistischen Sichtweise von Samsara und Nirvana euch dann befindet. Wie kommt man jetzt zu diesem absoluten Bodhicitta? Diese Aufzählung basiert jetzt auf dem Buch von Patrol Rinpoche, was also die Basis für den Ansatz von Soka Rinpoche wieder ist. Da möchte ich einen Teil vorlesen, der, finde ich, sehr, sehr klar zeigt, mit welchen Bildern gearbeitet wird. Der erste Punkt ist, dass der Weg zum absoluten Bodhicitta führt über die Meditation. Das liest sich dann so: Durch die Meditation gewinnt ihr eine praktische Erfahrung dessen, was ihr intellektuell verstanden habt, und die Verwirklichung der natürlichen Seinsweise entwickelt sich ohne jeden Irrtum in euch. Innere Gewissheit entsteht und befreit von hemmenden Zweifeln und Zögern, erblickt ihr das wahre Gesicht der natürlichen Seinsweise. Die natürliche Seinsweise ist die Nichtgetrenntheit. Nachdem ihr jeden Zweifel durch Hören und Nachdenken ausgeräumt habt, kommt ihr zur praktischen Erfahrung der Meditation und seht alles als leere Form ohne Konkretheit, entsprechend den 8 Sinnbildern der Illusion. Alles als leere Form ohne Konkretheit meint nichts anderes als die Dinge im Prozess zu sehen, in ihrer Veränderung, und zu sehen, dass die Dinge nicht getrennt voneinander sind. Und jetzt kommen diese 8 Bilder der Illusion. Wie in einem Traum sind alle mit den 5 Sinnen wahrgenommene Objekte unwirklich und erscheinen aufgrund von Täuschung. Wie in einem Zauberkunststück werden die Dinge durch ein Zusammentreffen von Ursache, Umständen und Verbindung in Erscheinung gebracht. Wie in einer optischen Täuschung scheinen die Dinge da zu sein, obwohl da nichts ist. Die Dinge erscheinen wie in einem Spiegel, ohne real zu sein. Man nimmt Dinge wahr, obwohl da, wie ein Echo, nichts ist, weder innen noch außen. Es gibt keinen Wohnort und keinen, der wohnt. Die Dinge erscheinen wie eine Spiegelung, ohne Eigenständigkeit zu haben. Im Pali-Kanon findet sich eine ähnliche Textstelle. Die körperlichen Formen gleichen der Gischt auf dem Meer, die Gefühle dem Blasen auf dem Wasser, die Wahrnehmung einer Fata Morgana, die gestaltenden Faktoren sind wie kernlose Bananenbäume und das Bewusstsein gleicht der Vorführung eines Magiers. Die gleichen Bilder. Auch hier ist die Idee, dass die Dinge, so wie wir sie normalerweise im Alltag wahrnehmen, nicht wirklich real sind, sondern Kreationen unseres Geistes. Wenn wir diese Sichtweise oder diese innere Haltung im Alltag, in unserem jetzigen Leben manifestieren können, dass wir jetzt so die Dinge wahrnehmen können, wie sie sich verändern, und dass wir unser Festhalten an den Dingen, unser Anhaften an den Dingen loslassen können, das ist die Basis für den Moment des Todes. Wenn wir jetzt noch die Idee haben, dass es diese Dinge wirklich gibt, dann sind wir immer noch in dieser dualistischen Sichtweise. Und diese Sichtweise werden wir dann sehr wahrscheinlich auch im Moment des Todes manifestieren. Und insofern macht es Sinn, dass wir jetzt üben, diese Sichtweise zu praktizieren, jetzt uns immer wieder bewusst machen, dass die Dinge sich verändern, dass die Dinge ohne eigenständiges Ich sind, damit wir diese Haltung dann auch im Moment des Todes manifestieren können. Und vielleicht lese ich als Abschluss noch eine sehr schöne Stelle vor, wie man aus der Perspektive des absoluten Bodhicitta die Paramitas praktizieren kann. Es geht halt um die Frage, wie hängt jetzt die absolute Sichtweise oder der Aspekt der Weisheit oder des absoluten Bodhicittas mit den Paramitas zusammen. Und da sagt Atisha, das war auch ein indischer Gelehrter, der nach Tibet kam: Alle Elemente des Weges sind in den 6 Paramita enthalten. Wenn ihr nämlich schon Jatta erkannt habt, seid ihr frei von Anhaften geworden. Und da ihr kein Verlangen mehr habt, nach nichts mehr greifen wollt, nichts mehr begehrt, besitzt ihr stets transzendente Großzügigkeit. Also aus der Perspektive des Einsseins seid ihr großzügig. Frei von Verlangen und Anhaften befleckt ihr euch nicht mehr mit negativen Taten, habt also stets transzendentes ethisches Handeln. Ohne die Vorstellung von Ich und Mein seid ihr ohne Hass, habt also stets transzendente Geduld. Da euer Geist durch die Erkenntnis von Shunyata freudig geworden ist, habt ihr stets transzendente Anstrengung. Ohne Ablenkung, die ja daherkommt, dass man nach den Dingen als nach etwas Konkretem greift, habt ihr stets transzendente Konzentration. Da ihr nicht mehr in dualistischen Vorstellungen im Sinne von Subjekt, Objekt und Handeln fasst, habt ihr stets transzendente Weisheit. Danke.